Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Das Ebola-Virus ist in Afrika ausgebrochen. Tschechien hat sich bereit erklärt, einen US-amerikanischen Arzt, der mit Infizierten in Zentralafrika in Kontakt war, in eine spezielle Infektionsabteilung aufzunehmen. Und damit Ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Wir bleiben auch bei einem weiteren Thema heute im medizinischen Bereich, denn tschechische Wissenschaftler entwickeln derzeit sozusagen künstliche Knochen. Last but not least sind wir im mährischen Brněnec, auf Deutsch Brünnlitz. Dort steht die Fabrik, in der Oskar Schindler zu Ende des Zweiten Weltkriegs rund 1200 Juden vor dem Tod gerettet hat. Nun wurde dort eine neue Ausstellung eröffnet. Wir haben mit der aus Buenos Aires stammenden Autorin gesprochen. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Martina Schneibergova.
Die Nachrichten.
Der tschechische Außenminister Petr Matzinga ist am Mittwoch in Prag mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar zusammengetroffen. Matzinga sagte nach den Gesprächen, die Tschechische Republik werde keine weiteren Handelssanktionen der EU gegen Israel akzeptieren, selbst wenn sie als einzige diese blockieren würde. Tschechien wird laut dem Außenminister zudem nicht zulassen, dass das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel eingefroren wird. Saar erklärte, dass die Regierungen einiger europäischer Länder die Beziehungen zu Israel schädigen, während Tschechien sein wahrer Freund sei. Der tschechische Außenminister sagte vor einem Monat in Luxemburg, die Aussetzung des Assoziierungsabkommens mit Israel sei derzeit nicht durchsetzbar. Tschechien bereitet sich auf die Aufnahme eines US-Amerikaners vor, bei dem der Verdacht besteht, dass er mit dem Ebola-Virus infiziert ist. Er wird in die Uniklinik Bulovka in Prag eingeliefert. Dies teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit. Laut dem Ministerium stellt der US-Amerikaner für die tschechische Öffentlichkeit kein Risiko dar. Die Vorgehensweisen für ähnliche Situationen seien klar festgelegt, hieß es. Über die Aufnahme des Patienten entschied Gesundheitsminister Adam Wojtěch nach einer Konsultation mit der Regierung. Der tschechische Premier Andrej Babiš ist am Mittwoch mit Verteidigungsminister Jaromír Zuna zusammengetroffen. Babiš sagte nach dem Treffen, Tschechien werde in diesem Jahr die Verpflichtung höchstwahrscheinlich nicht erfüllen, 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Er habe vor, darüber im Juli beim NATO-Gipfel in Ankara zu verhandeln, so der Premier. Laut dem Premier will das Kabinett den Ausbau der Luftverteidigung und die Rekrutierung neuer Soldaten beschleunigen. Der tschechische Bankenverband hat die Prognose für das diesjährige Wachstum der tschechischen Wirtschaft nach unten korrigiert. Nach der aktuellen Prognose wird das Bruttoinlandsprodukt um 2% steigen, während im Februar noch ein Wachstum von 2,6% erwartet wurde. Für das Jahr 2027 wird mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum von 2,4% gerechnet. Das Wirtschaftswachstum wird primär weiterhin von der Binnennachfrage getragen. Der private Verbrauch dürfte trotz höherer Inflation und erhöhter Unsicherheit in diesem Jahr um 2,7% und im nächsten Jahr um 2,8% steigen. Ende dieses Jahres dürfte sich die Inflation um 3% bewegen. Jemand hat in der Nacht auf Mittwoch Hakenkreuze auf die Schaufenster des Vereinsbund der deutschen Region CHEP und des Bildungszentrums gesprüht, die sich auf dem Platz namens die Krále Jiří Hospodě Brat in CHEP befinden. Die Stadtverwaltung verurteilte den Akt des Vandalismus. Der Bürgermeister von CHEP, Jan Verba, bezeichnete die Tat als unakzeptabel. Er hoffe, dass die Polizei den Täter bald fassen werde, so Verba. Mit dem Büro des Bundes der Deutschen habe die Stadtverwaltung sehr gute Beziehungen, betonte er. Der stellvertretende Bürgermeister Michal Pospíšil, der Vorsitzende des Stiftungsfonds Historický CHEP ist, betonte, derartige Taten seien nicht zulässig. Gerade am Mittwoch für Pospíšil Gespräche mit seinen deutschen Kollegen über grenzüberschreitende Projekte. Die Polizei wird der Kirche den geretteten Schädel der heiligen Stislava am Samstag, den 30. Mai, übergeben. Dies teilte die Polizei Mittwoch auf X mit. In Jablone pod Ještědí findet am 30. Mai die traditionelle Stislava-Wallfahrt statt. Ein 35-jähriger Mann hatte die Reliquie vor einer Woche aus der Basilika in Jablone pod Ještědí gestohlen. Die Kirche verriet bisher nicht, ob der Schädel erneut ausgestellt wird und in welcher Form. An Entscheidungen über die Zukunft der Reliquie wird sich vermutlich auch die Kreisverwaltung beteiligen. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Donnerstag wolkig. Es gibt Regenschauer, ausnahmsweise auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad. In Lagen ab 1000 Metern werden 14 Grad erreicht.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Martina. Vermutlich bereits seit mehreren Wochen breitet sich das Ebola-Virus in Zentral- und Ostafrika aus. Infektionen wurden bisher aus der Demokratischen Republik Kongo und aus Uganda gemeldet. Nun nimmt Tschechien einen Arzt auf, der Kontakt zu einem Ebola-Erkrankten gehabt haben soll. Ferdinand Hauser berichtet.
Der Mann, der an Ebola erkrankt sein könnte und derzeit auf dem Weg von Uganda nach Prag ist, ist US-amerikanischer Staatsangehörigkeit. Er war in Zentralafrika als Mediziner im Einsatz. Derzeit weist er laut Aussage des tschechischen Gesundheitsministeriums keine Symptome auf. Ressortchef Adam Wojtěch schilderte am Mittwochmorgen in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Wir wurden gestern von den Vereinigten Staaten von Amerika über deren Botschaft in Prag um Hilfe angesucht. Wir wurden darüber informiert, dass eine Gruppe Ärzte möglicherweise infiziert ist, weil sie mit Ebola-Kranken im Kongo sowie in Uganda Kontakt hatten. Die Vereinigten Staaten evakuieren diese Personen derzeit. Der Großteil wird nach Deutschland gebracht und als zweiter Staat wurden wir angefragt.
Wojtěch betont, dass eine Ausbreitung des Virus in Tschechien ausgeschlossen sei. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit drohe also nicht. So erfolge auch der Transport des Patienten, für den die USA aufkommen, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen.
Wir haben heute Morgen die Information bekommen, dass der Mann in einem Spezialflugzeug nach Prag gebracht wird und abgesehen von dem Piloten alleine an Bord sein wird. Es wird also keine Kontaktpersonen geben. Noch auf der Landebahn wird er von den Spezialisten des Prager Rettungsdienstes in Empfang genommen.
Nach seiner Ankunft am Mittwochabend wird der Amerikaner in die Universitätsklinik Bulovka gebracht. Dort gibt es eine spezielle Abteilung für hochinfektiöse Patienten, die hermetisch vom Rest der Klinik abgeriegelt ist. Der möglicherweise erkrankte Mediziner werde dort mehrere Wochen verbringen, so Wojtěch.
Die Inkubationszeit bei Ebola beträgt 21 Tage. Das heißt, dass die Person für rund 3 Wochen im Krankenhaus unter strenger Beobachtung isoliert sein wird. Falls die Krankheit während dieser Zeit nicht ausbricht, wird der Mann natürlich entlassen.
Dass sich die USA mit ihrem Gesuch gerade an Tschechien gewandt haben, zeigt laut Gesundheitsminister Wojtěch den guten Ruf der tschechischen Infektionsmedizin in der Welt. Andere Anfragen würden derzeit nicht vorliegen und eine Aufnahme weiterer Ebola-Verdachtsfälle oder Patienten stehe derzeit auch nicht zur Debatte, so Wojtěch. Identisch äußerte sich am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz auch Hanna Rohatschowa, die Leiterin der Klinik für Infektionsmedizin des Prager Krankenhauses Bulovka.
Wir rechnen nicht mit der Aufnahme weiterer Kontaktpersonen oder erkrankter Menschen. Unsere Kapazitäten sind zwar noch etwas größer, wir müssen aber auch Plätze für tschechische Bürger vorhalten. Denn diese reisen selbstverständlich viel und es kann ja alles Mögliche passieren. Wir müssen uns gegebenenfalls genauso gut um sie kümmern können, wie nun um den Kollegen aus Amerika.
Ebola ist eine Infektionskrankheit, die über Körperflüssigkeiten übertragen wird. Von 2014 bis 2016 gab es in Westafrika den weltweit bisher größten Ausbruch. Bei den aktuellen Erkrankungen handelt es sich um Infektionen mit der seltenen Virusvariante Bundibugyo, gegen die es keinen Impfstoff und auch keine Therapie gibt. Bisher wurden 513 Verdachtsfälle und 131 mutmaßliche Todesfälle gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rief deshalb am Sonntag eine Notlage internationaler Reichweite für ganz Afrika aus. Deutschland nahm in der Nacht zu Mittwoch einen ersten Ebola-Patienten auf. Es handelt sich ebenfalls um einen US-amerikanischen Arzt, der sich im Kongo angesteckt hat. Er wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in die Berliner Charité gebracht. In Tschechien gab es bisher noch nie einen Ebola-Fall. Vor einem Jahr wurde ein Mann mit Anzeichen auf die Krankheit in der Bulovka-Klinik behandelt. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Auch bei den 26 Kontaktpersonen, die in Quarantäne geschickt wurden, konnte das Ebola-Virus nicht nachgewiesen werden.
Wir bleiben, wie angekündigt, in der Medizin. Tschechische Wissenschaftler wollen die Knochenbehandlung revolutionieren. Sie entwickeln derzeit Implantate, die sich mit der Zeit in neues Gewebe umwandeln. Mehr dazu von Markéta Kachlíková.
Wissenschaftler des Zentrums CEJTEC der Technischen Universität in Brünn entwickeln derzeit ein spezielles Biomaterial, aus dem Knochenersatz gedruckt werden kann. Das Implantat kann nach Verletzungen oder Operationen das Wachstum von neuem Knochengewebe unterstützen. Der Körper baue dann das Material allmählich ab, damit es durch den Knochen des Patienten ersetzt werden könne, sagt die Leiterin der Forschungsgruppe Lucy Vojtová.
Das ist unser Know-how. Die Basis bildet eine sogenannte Biokeramik auf Calcium- und Phosphorbasis sowie eine Komponente, die natürlicherweise in unseren Knochen vorkommt, das Hydroxyapatit. Die zweite Komponente ist das Wasser, das jedoch mit einem Biomaterial, wir nennen es Polymere, vermischt ist. Im Grunde ist es eine Art viskose Flüssigkeit.
Die Paste wird in eine Spritze gefüllt und diese Spritze dann in den 3D-Drucker eingesetzt. Um mit der Mischung arbeiten zu können, musste ein spezieller 3D-Drucker entwickelt werden. Daran arbeitet Przemysl Menchik im CEJTEC.
Dieser 3D-Druck hat den Vorteil, dass es für die personalisierte Medizin gedacht ist. Das bedeutet, dass das Implantat für jeden einzelnen Patienten, der es benötigt, separat gedruckt wird.
Das Material ist im Grunde eine Art bioaktiver Klebstoff, den man als verbindendes Element für die Reparatur nutzt, damit die Knochen besser zusammenwachsen. Lucy Vojtová fährt fort.
Es kann einen Defekt perfekt ausgleichen und bewirkt, dass die Stelle von neuem von Knochen durchwachsen wird. So bildet sich praktisch ein neuer Knochen und unser Material baut sich im Körper dann vollständig ab. Ein solcher Defekt kann beispielsweise im Schädel entstehen, wenn Neurochirurgen etwa das Gehirn operieren. Sie müssen dann einen Teil des Schädelknochens herausschneiden und setzen diesen danach wieder zurück.
Bei ähnlichen Eingriffen greifen Ärzte heute oft auf Metall- oder Kunststoffprothesen zurück. Genau diese könnten also ersetzt werden. Laut Vojtová kann das neue Verfahren aber auch in anderen Körperteilen angewendet werden.
Wir haben derzeit ein Projekt, bei dem wir Knochen wirklich zusammenkleben. Wir testen das an Schafen. In einem zweiten Projekt versuchen wir, antibakterielles Material einzubringen, damit sich dort keine Entzündung bildet oder, falls bereits eine vorhanden ist, diese geheilt wird. Und wir arbeiten an einem Projekt für das Nachwachsen oder die Rekonstruktion des Gaumens, beispielsweise bei Kindern mit Gaumenspalten.
Die Ergebnisse wurden bisher nur an Tieren getestet. Von der Anwendung in Krankenhäusern ist dieses Verfahren noch viele Jahre entfernt. Dafür braucht es eine Weiterentwicklung, klinische Tests und dann die Zulassungsverfahren. Lucy Vojtová.
Wir warten derzeit auf die Erteilung eines weltweiten Patents. So können wir die Lizenz später eventuell an einen Investor oder ein Unternehmen verkaufen, das das Produkt wirklich auf den Markt bringen will und dabei auch die klinischen Tests finanziert, die enorme Summen kosten werden.
Vor den Wissenschaftlern steht daher noch ein langer legislativer Prozess. Bis dahin wollen sie die Technologie weiter vorantreiben, von der Knochenregeneration bis zur Behandlung von geschädigtem Weichgewebe.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Auf dem Areal der ehemaligen Fabrik von Oskar Schindler in Brněnec, auf Deutsch Brünnlitz, befindet sich seit dem vergangenen Jahr das Museum der Überlebenden. Am Samstag, dem 9. Mai, fand dort im Rahmen des Festivals Meeting Brno ein Treffen statt, bei dem unter anderem eine Ausstellung über Emilie und Oskar Schindler eröffnet wurde. Martina Schneibergova war dabei.
Schauplatz.
Im Ort Brněnec, das auf Deutsch Brünnlitz hieß, steht die Fabrik, in der der deutschmährische Unternehmer Oskar Schindler während des Zweiten Weltkriegs rund 1200 jüdische Zwangsarbeiter rettete. An diese Tat erinnert auf dem Gelände mittlerweile ein Museum der Überlebenden, hinter dem die Stiftung Archa steht. Die Stiftung wurde von Daniel Laubier gegründet, einem Nachkommen der Familie Löw-Bär, der die Fabrik ursprünglich gehörte. Er hat vor einigen Jahren das Fabrikgelände gekauft mit dem Ziel, dort eine Gedenkstätte zu eröffnen und die sogenannte Schindlers Arche zu retten. Denn im Herbst 1944 zog Oskar Schindler in die Fabrik und nahm dabei seine Arbeiter mit. Dazu kam es nach der Auflösung des KZ Plaschow und aller Außenlager. Schindler hatte ab 1939 eine Emalienwarenfabrik in der Nähe von Krakau besessen, die später als Rüstungsbetrieb anerkannt wurde. Dank behördlicher Genehmigungen gelang es Schindler 1944, die Produktion von dort nach Brünnlitz zu verlegen. Zu seinen bisherigen Arbeiten kam eine gewisse Anzahl neuer hinzu. Letztlich umfasste die Liste der Schindlerjugend insgesamt 297 Frauen und 781 Männer. Ihnen und noch weiteren Juden rettete er und seine Frau Emilie das Leben. Daniel Laubier ist Arzt, lebt in Genf und arbeitet bei der Weltgesundheitsorganisation. Er ist zudem Schriftsteller und Dichter sowie Großenkel von Arnold Löw-Bär, dem Besitzer von großen Textilfabriken in Brünn und Brněnec. Daniel Laubier begrüßte zuerst auf Tschechisch alle Besucher, die am 9. Mai auf dem früheren Fabrikgelände zusammentrafen.
Vítejte v Brněnec. Welcome to Brněnec.
Willkommen in Brněnec. Wer einen Ort rettet, rettet die Welt. Im vergangenen Jahr haben wir hier bei Null angefangen. In diesem Jahr möchten wir Ihnen zeigen, wie sich dieses kleine Museum allmählich entwickelt. Zu sehen ist hier eine neue Ausstellung. Die Gebäude werden schrittweise restauriert. Wir haben hier eine Replik des Rings, den Oskar Schindler von Juden kurz vor seiner Flucht aus Brněnec geschenkt bekam. Sie werden genügend Zeit dafür haben, sich das Fabrikgelände anzuschauen.
Auf dem Programm stand die Eröffnung einer neuen Ausstellung über Emilie und Oskar Schindler, Konzerte sowie eine Diskussion. Es wurden zudem Ausschnitte aus Spielbergs Film Schindlers Liste gezeigt. Zwischenzeitlich erklang auch Musik aus dem Film. Erika Rosenberg kam aus Argentinien nach Brněnec. Die Schriftstellerin, Historikerin und Übersetzerin lernte 1990 in Buenos Aires Emilie Schindler kennen. Sie verbrachte mit ihr viel Zeit und ließ sich ihr Schicksal schildern. Erika Rosenberg hat die neue Ausstellung für Brněnec zusammengestellt. Im Folgenden ein Gespräch mit der argentinischen Historikerin. Frau Rosenberg, also Sie haben hier eine Ausstellung über Emilie Schindler vorbereitet. Sie haben sie persönlich gekannt.
Ich habe Emilie Schindler 1990, also zum ersten Mal getroffen in Buenos Aires. Und 3,5 Jahre vor dem Film Schindlers Liste. Also das kann man quasi sagen, ich habe sie also aus der Vergessenheit also rausgeholt, denn Emilie Schindler lebte also völlig ignoriert von der Welt, also in großer Armut und also nicht mal mit der Dankbarkeit der Überlebenden und nicht also der Länder, für die so viel geleistet hat. Das heißt Bundesrepublik und Israel. Es war also mehr, ich würde sagen, mein Glück, meine Fügung, als ich ja Emilie getroffen habe. Und ich wollte am Anfang also nur ein Interview mit ihr machen, also und also eine Recherche für mein Buch. Also ursprüngliches Buch wäre Einwanderung in Argentinien. Aber dann hat sie mir erzählt, also über dies und jenes, und dann ihre Geschichte als zivilcouragierte Frau hat mich gepackt. Und also, naja, gut, so ist es. Wir haben die letzten 11 Jahre ihres Lebens zusammen verbracht. Ich habe sie begleitet und ich habe also auch um sie gekämpft, damit sie Anerkennung fand. Und heute also bin ich ja wirklich also sehr, sehr stolz und zufrieden, dass also mal also diese Ausstellung hier gezeigt wird und also auch, also dass also mal dieses Museum also ein würdiger Platz für die Erinnerungen von beiden, nicht nur von Emilie, sondern auch also von Oscar. Ja, weil also die beiden waren diejenigen, die, wie soll ich das sagen, die 1200 Menschen gerettet haben.
Manchmal stehen die Frauen sozusagen im Schatten eines einflussreichen Mannes. Wie war das in diesem Fall?
Nein, das ist ja nicht bei dem Schatten. Die Frau Schindler war die ganze Zeit an also seiner Seite und hat also eigentlich die ganzen Lebensmittel und Medikamente versorgt. Aber von Oktober 39 bis also Mai 45. Das heißt also nicht, wie in dem Film gezeigt wird. War die ganze Zeit also mal neben ihm und in der Fabrik.
Erika Rosenberg stammt aus einer jüdischen Familie, die 1936 aus Deutschland vor den Nationalsozialisten nach Südamerika geflüchtet war. Wie war denn der Weg ihrer Familie nach Argentinien und ihre Anfänge in Buenos Aires?
Ja, das war nicht leicht. Also erstens, also weil also Europäer in Südamerika in der Zeit, es war also schwierig. Sie konnten sich also mal sprachlich nicht anpassen. Sie konnten sich auch nicht kulturell anpassen. Und ich glaube, wenn man entwurzelt ist von der Heimat, das ist ja so mal furchtbar. Und sie konnten sich nicht also mal einleben. Sie konnten also mal auch kein richtiges Spanisch. Und ich war als kleines Kind immer die Dolmetscherin, die Übersetzerin.
Haben Sie zu Hause Deutsch gesprochen?
Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ja, zwangsmäßig.
So, ja.
Dann mein Vater verstarb sehr früh. Ich war 9 Jahre alt. Und also dann, also meine Mutter war hier ständig krank. Das heißt also, meine Kindheit, meine Jugend, also war wirklich keiner so Zuckerlecker. Mhm. Ja, aber ich wollte immer Geschichte studieren, bin ich Historikerin geworden.
Haben Sie vorher über Oskar Schindler und Emilie gehört?
Nein, niemals, niemals. Also das erste Mal, also ja, wer kannte schon die ganze Geschichte?
Ja, kaum mehr.
1990.
In welchen Sprachen erschien das Buch, das Sie über Emilie geschrieben haben?
Also auf Deutsch und dann also musste, also das ist ja ins Englische übersetzt worden, dann Französisch, Italienisch, also dann Tschechisch und also dann Polnisch und dann jetzt in Mandarin. Also in China waren wir voriges Jahr, denn also die Chinesen also zeigten sich also interessiert.
Haben Sie einige neue Entdeckungen gemacht, also mit der Emilie Schindler?
Ja, das sind ja nicht also neue Forschungen. Das sind ja so schon also ergänzte Forschungen.
Wie kam Ihre Zusammenarbeit mit Herrn Löwbeer und mit diesem Museum zustande?
Er hat zufällig über ein Buch von mir erfahren, Light and Shadow Meet auf Englisch, und er hat mich ausgesucht.
Und Sie haben gleich Ja gesagt für die Ausstellung?
Nein, aber gleich war das so nicht die Ausstellung, das war vor 8 Jahren. Die Ausstellung kam erst mal voriges Jahr als Gedanke.
Wann waren Sie hier zum ersten Mal?
Zum ersten Mal war es im Jahr 1994. Ja, und dann also waren wir 1999 und dann also, ja, schon also dann also mit Frau Schindler 99 und dann weiter ohne Frau Schindler, sie ist 2001 gestorben. Und dann also kam ich also eigentlich, also so mal her, also Löwbeer, also mich zitierte.
Arbeiten Sie mit Schulen hier auch zusammen?
Arbeite ich mit Workshops und also mit, also da halte ich Vorträge und in verschiedenen Ländern der Welt. Aber nicht nur das Thema Schindler, ich habe andere Bücher, andere Themen.
Wie ist Ihre Erfahrung mit den Schülern, also was dieses Thema anbelangt?
Es kommt darauf an, wie Sie das Thema also mal vorbringen. Also wenn Sie eigentlich also mal das Thema Zivilcourage, das Thema Werte in dieser Welt also mal vorlegen. Es ist ja nicht also wie nur plakativ Geschichte, weil also diese Geschichte, also Emilie Oskar Schindler ist eingebettet, nämlich im Zweiten Weltkrieg, aber auch davor und dann nachher.
Wie wichtig sind diese Erkenntnisse Ihrer Meinung nach auch für unsere Gegenwart?
Also wichtig ist, dass die Menschen plötzlich also miteinander friedlich leben, lernen. Aber wissen Sie, meine Generation ist gescheitert. Sonst hätten wir nicht einen Donald Trump, einen Erdogan, einen Netanyahu. Deswegen habe ich ja mal große Hoffnung, dass die Jugend etwas also anders als dieser Welt macht. Da bin ich an Schulen.
Und das war's für heute von uns. Am Donnerstag geht es bei uns unter anderem um den Sudetendeutschen Tag in Brünn. Denn der Tschechische Rundfunk hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, um herauszufinden, was die tschechische Bevölkerung von der Ausrichtung des traditionellen Pfingsttreffens hierzulande hält. Zudem haben die Leiter historischer Fachinstitute in Tschechien eine Erklärung zum Sudetendeutschen Tag herausgegeben. Auch darüber wollen wir am Donnerstag sprechen. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.